Liebe Freunde, mal angenommen, es hätte vor 2000 Jahren in Israel Wahlen gegeben. Und mal angenommen, Jesus hätte sich da als Kandidat beworben, der wäre glatt durchgeflogen. Bei der Mehrheit der Bevölkerung stieß er auf Unverständnis. Die Gebildeten haben ihn belächelt. Die Politiker haben ihn beargwöhnt. Die Theologen haben ihn bekämpft. Und die breite Masse konnte mit ihm sowieso nichts anfangen. Die einzigen, bei denen Jesus landen konnte, das waren Kinder, Kranke, Huren, Hausfrauen. Das war so sein Publikum. Also, wer war Jesus? Der Mann hat nie eine Universität besucht. Der hat nie auch nur einen einzigen Artikel geschrieben. Der hat kein Buch geschrieben. Der hat keine Partei gegründet. Der hatte keine Schlägertruppe. Der hatte auch nicht viel Zeit. Der hat nur 3 Jahre seines Lebens zugebracht, um in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und die Öffentlichkeit, das war ein Winkel im Abseits unserer Welt, da unten in Israel. Und kein Mensch hat einen solchen Einfluss auf die Menschheit gehabt wie der. Und heute nennen sich Millionen und Milliarden Menschen nach seinem Namen Christen und verehren ihn und reden von ihm. Also, wer war eigentlich Jesus? Den will ich euch heute Abend vorstellen. Ihn und seine Verwandtschaft. Das jiddische Wort für Verwandtschaft, das heißt Mischpoche. Und ein kleiner Judenjunge, der das nicht weiß, der fragt seinen Vater und sagt, Vati, Mischpoche, was ist denn das? Ist das was zum Essen? Und da sagt der Vater, nee, das ist was zum Kotzen. Und Kurt Tucholsky, der schreibt die Familie, in Klammern Familia Domestica Communis, die gemeine Hausfamilie, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Wenn die Familie größeren Umfang erreicht hat, nennt man sie Verwandtschaft. Die Familie erscheint meist zu scheußlichen Klumpen geballt und ist sich in der Regel heftig zum Ekel. Die Familienzugehörigkeit fördert einen Krankheitskeim, der weit verbreitet ist. Alle Mitglieder der Innung nehmen dauernd übel. Und genau so war es bei Jesus. Der hat ja nicht als so ein freischwebendes Exemplar gelebt, sondern der war Glied in einer ganz normalen Familie. Normal heißt, der hatte einen Vater, war der Josef, hatte eine Mutter, war die Maria, hatte noch einen Haufen Geschwister, Jungs und Mädchen. Von den Jungs wissen wir sogar die Namen. Jakobus und Josef und Simon und Garfunkel. Nee, das war was anderes. Also jedenfalls, wenn die alle um den Frühstückstisch saßen und Knäckebrot gegessen haben, das wird ein ziemliches Geklapper gewesen sein. Und vermutlich hat Olle Josef oft Mühe gehabt, Zucht und Ordnung in die ganze Truppe da reinzubringen. Jedenfalls eine Durchschnittsfamilie, Durchschnittsreligiosität, Durchschnittsverdienst. Jesus als der älteste Sohn, brav zu Hause geblieben, hilf seinem Vater beim Bauhandwerk, war Zimmermann. Also mit einem Wort nett, es ist die Idealfamilie von Nazareth. Und dann müssen die Eltern eines Tages feststellen, dass Jesus aus dieser Norm ausbricht. Der leistet sich solche Grauben, dass die sogar den Eindruck haben, Jesus, unser Großer, der ist nicht ganz normal. Das fiel denen zum ersten Mal auf beim Kirchentag. Der fand in Jerusalem statt. Und weil da die Fischerchöre auftraten und Güterhorn und der halbe Musikantenstadel, da wollten natürlich Maria und Josef hin. Und weil Jesus schon 12 Jahre alt war, durfte er auch mit. Lief auch alles gut, nur auf dem Heimweg gab es auf einmal ein Problem, nämlich auf einmal war Jesus verschwunden. Einfach weg, der Junge. Maria und Josef in größter Aufregung wieder zurück den Weg nach Jerusalem, haben den in allen Discos und Jugendherbergen und Zeltplätzen gesucht. Und als sie ihn nach 3 Tagen Suche endlich gefunden haben, da sitzt er nicht in der Disco, sondern in der Diskussion, sitzt im Tempel, diese 12-jährige Griefe, und unterhält sich mit den Schriftgelehrten, mit den gelehrten Theologen. Mama Maria hängt sich dazwischen, stellt die Frage, die alle Mütter in der ganzen Welt in so einer Situation zu stellen pflegen, nämlich, aber Junge, wie konntest du uns das nur antun, sagt die. Und da gibt der 12-jährige Jesus eine Antwort, mit der die Eltern zunächst mal gar nichts anfangen können. Eine Antwort, die zum ersten Mal zeigt, dass Jesus anders ist als andere. Und anders, das heißt in der Bibel heilig. Und heilig heißt zu Gott gehörig. Also, als die Mutter händeringend sagt, aber Junge, wie konntest du uns das antun? Sieh mal, dein Vater und ich, wir haben dich doch die ganze Zeit gesucht. Da antwortet der Zwölfjährige, warum habt ihr mich denn gesucht? Wisst ihr denn nicht, dass ich ins Haus meines Vaters gehöre? Der sagt also zu seinem Vater, der ihn nach Hause holen will, dass er nicht nach Hause gekommen ist, weil er ins Haus seines Vaters gehört. Und es geht Maria und Josef so wie euch. Die verstehen kein Wort. Steht extra hier, sie verstanden kein Wort von dem, was Jesus da sagte. Wisst ihr nicht, dass ich in das Haus meines Vaters gehöre? Hier lässt Jesus zum ersten Mal gucken, dass er nicht nur zwei Väter hat, nämlich Josef seinen irdischen und Gott seinen himmlischen, sondern auch zwei Familien. Und eines Tages kommt es zu einem Konflikt zwischen beiden Familien. Und Jesus muss mal klarstellen, zu welcher Familie er wirklich gehört und wer seine wirklichen wahren Verwandten sind. Und unter dieser Überschrift, die wahren Verwandten von Jesus, da steht ein Bericht in der Bibel und darüber will ich heute Abend reden. Das steht im Markus-Evangelium Kapitel 3. Wir setzen nochmal ein beim Kirchentag, wo sich Jesus abgesetzt hatte und wo die Eltern so entsetzt waren, wie konntest du uns das antun? Auf dem Heimweg, als der Trabi vom Josef gleichmäßig knapp klapperte und Jesus auf dem Rücksitz eingepennt war, kommt es auf den beiden Vordersitzen zu einer ernsthaften Aussprache zwischen Maria und Josef. Und zum Schluss kommt Josef zu dem Ergebnis und sagt, Mutter, ich sage dir, also mit unserem Großen stimmt irgendwas nicht. Das ist doch nicht normal, dass der kleine Kerl mit den gelehrten Theologen des Landes eine theologische Diskussion führt. Also irgendwie ist der doch nicht ganz normal. Als sie später wieder zu Hause sind, geht alles wieder seinen normalen Gang. Jesus fügt sich in den normalen Ablauf des Familienlebens ein. Und es gibt aus seiner ganzen Teenager- und Twentzeit keine besonderen Vorkommnisse mehr zu berichten. Erst als er so um die 30 ist, da flippt er auf einmal aus, schmeißt ohne jede Vorankündigung seine Zimmermannsaxt in die Ecke, verlässt seinen Arbeitsplatz, verlässt seine Familie, verlässt seine Heimatstadt, lässt sich mit zweifelhaften Elementen ein, der gründet mit anderen zusammen, jungen Männern, so eine Art Kommune, so eine Art Turnschulgruppe, wie man sie von jeder Demo kennt. Da waren Leute dabei aus der politischen Extremistenszene. Einer, der hat noch 3 Jahre später, ist er rumgerannt mit einem Schwert im Gewand. Also mit solchen Leuten umgibt sich Jesus, zieht mit denen durchs Land. Man sagt, so entstand das Lied hier, man sagt, der war ein Gammler. Dann fängt er an zu predigen, aber ganz anders, als dass die Leute von anderen Predigern gewöhnt sind. Also bei Jesus, da steckte, wenn der gepredigt hat, ungeheuer Power dahinter. Und bei Jesus haben sich, wenn der gepredigt hat, die Menschen immer in 2 Gruppen geteilt. Jesus hat nämlich den Leuten niemals Honig um den Mund geschmiert. Im Gegenteil, der hat die Menschen nie harmonisiert. Er hat die Leute provoziert und er hat sie dadurch polarisiert. Wenn der geredet hat, da waren die einen entsetzt und haben gesagt, wie kann das sein? Wie kann einer so von Gott reden? Das ist doch respektlos. Und die anderen, die waren begeistert und die haben gesagt, jetzt verstehen wir zum ersten Mal im Leben, dass Gott nicht ein stures Gesetz ist, was auf uns eindrischt, sondern dass Gott unser Vater ist, der uns lieb hat. Und so haben sich die Menschen, wenn Jesus gepredigt hat, immer in diese 2 Gruppen gespalten. Die einen, die wollten ihn zum König machen und die anderen wollten ihn zur Schnecke machen. Die einen wollten ihn steinigen und die anderen wollten ihn auf den Thron setzen. Dann fing er auch noch an, Kranke zu heilen, Teufel auszutreiben, Sünden zu vergeben, verträgt sich mit Nutten, verkracht sich mit den Theologen. Der tritt in jedes Fettnäpfchen, rennt in der Amtskleidung eines theologischen Lehrers draußen rum und benimmt sich, immer vom Standpunkt seiner braven Familie aus gesehen, wie so ein Verrückter. Im ganzen Land ist er bekannt wie so ein gescheckter Hund. Alle reden sie von ihm und sagen, haben Sie schon gehört? Der Sohn vom Zimmermann Josef, der ist jetzt auf einen religiösen Trip abgefahren. Der macht jetzt auf Guru. Der lässt sich von seinen Anhängern schon als Sohn Gottes verehren. Wissen Sie was? Dem fehlt eine Schraube. Verstehen Sie, was das bedeutet, wenn im ganzen Land so über den älteste Sohn einer braven Familie geredet wird. Das war ja schon peinlich genug. Aber als Jesus mit seiner Turnschuhgruppe mal in der Nähe von Nazareth auftauchte, seiner Heimatstadt, da konnte Ole Josef nicht mehr schweigen. Zusehen, als Familienoberhaupt wird eine Familienvollversammlung einberufen. Es wird beschlossen, Jesus, das schwarze Schaf der Familie, mit Gewalt nach Hause zu holen. Denn, so lautet ihre Begründung, der ist ja verrückt. So steht es hier in der Bibel. Markus Evangelium, Kapitel 3, Vers 21. Und ich will mal sagen, dass dieser kleine Satz hier drin steht, der ist ja verrückt, das stärkt mein Vertrauen in dieses Buch. Denn das ist ja ein sehr peinlicher Satz, dass die eigene Familie sowas über Jesus gesagt hat. Und es hätte doch eigentlich im Laufe der Zeit mal jemand einen Radiergummi nehmen können oder die Schere und aus der Bibel das rausradieren können. So wie das ja sonst gemacht wird. Das ist ja so üblich, dass die Geschichte ständig neu geschrieben wird, wenn eine neue Zeit anbricht. Also ich zum Beispiel, also ich bin ja schon in der Nazizeit aufgewachsen und dann kam die Kommunistenzeit. Wir sind in der DDR ja alle, vom kleinen Kind in der Kinderkrippe bis zum Hochschulprofessor, wir sind ja alle nach dem gleichen Maßstab erzogen worden. In allen Büchern stand das Gleiche drin. Das war ungefähr so unsere Weltanschauung. Also am Anfang war nichts. Das explodierte dann, war der Anfang der Welt. Und dann kam die deutsche Arbeiterbewegung. Naja, und dann war es aber so, dass eben nicht nur die deutsche Arbeiterbewegung kam, sondern dann kam mal die sogenannte Wende, also eine friedliche Revolution. Und da stellte sich heraus, dass das alles Müll gewesen ist. Und alle die vielen Bücher, die in der Schule und in der Hochschule gelehrt worden sind, die gingen alle durch den Reißwolf. Diese ganze Ideologie wurde abserviert. Völlig neue Schulbücher haben wir gekriegt von euch. Na, da stehen, naja. Also jedenfalls, es stellte sich heraus, vorher ist alles falsch gelehrt worden, falsches Weltbild, kommt alles neu. Dieses Buch hier, das ich hier habe und aus dem ich heute rede und die ganze Woche, die Bibel, die ist nicht jedes Mal neu geschrieben worden, wenn ein neuer König kam und eine neue Regierung kam und eine neue Zeit kam, sondern dieses Buch hier, das ist das Buch der Wahrheit. Und die Wahrheit, die ist nicht heute mal so und morgen so, sondern die Wahrheit ist immer gleich. Egal ob in einer Diktatur oder einer Demokratie, in einer Urgesellschaft oder später, die Wahrheit ist immer gleich. Und ich finde es sehr vertrauenserweckend, dass niemand hier diesen peinlichen Satz rausgenommen hat, sondern dass der stehen geblieben ist. Die haben damals wirklich von Jesus gesagt, der ist doch verrückt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn die damals so psychiatrische Kliniken gehabt hätten, hätten die den da reingesteckt, wo die Verrückten sind. Na, da gehörst du hin. Das ist doch eine feine Familie. Und jetzt rückt also diese ganze Familie an, um Jesus zu holen. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Das ist ja interessant, dass seine Verwandten hier in der Bibel ausdrücklich als Außenstehende bezeichnet werden. Die stehen draußen, während Jesus drin ist, im Kreis seiner Freunde. Es gibt bei Jesus ein klares Drinnen und Draußen. Und das wird auch in der Ewigkeit so sein. Da gibt es welche, die sind drin bei Jesus, das ist der Himmel. Und dann gibt es welche, die sind draußen, die sind nicht bei Jesus. Und das ist die Hölle. Und die Frage ist, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Drin oder draußen? Um die Frage geht's. Und wo du deine Ewigkeit verbringst, drin oder draußen, das hängt davon ab, wie du jetzt hier in diesem Leben zu Jesus stehst. Ob du auf Jesus stehst. Außenstehende, das sind Leute, die nicht auf Jesus stehen. Und die deshalb verloren gehen. Und solche Leute waren damals Maria und die Brüder. Auch von den Brüdern heißt es ausdrücklich im Johannesevangelium, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Solange du nicht an Jesus glaubst, da stehst du außerhalb von Gottes Reich. Und selbst wenn du Sympathisant von der Kirche und ein Christen bist, bist du immer noch ein Außenstehender. Da steht dir ja aber noch das Beste im Leben bevor, nämlich wenn du Jesus dein Leben anvertraust. Seine Mutter und seine Geschwister, die haben das ja später alles kapiert und gemacht und haben später erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes war. Aber hier, Markus 3, da stehen die noch rum als Ungläubige, die Jesus für einen Verrückten halten. Wenn die sich ändern konnten, dann besteht ja auch die Chance und die Hoffnung, dass du dich ändern kannst. Und selbst wenn du das ein bisschen verrückt findest, was du hier so von Jesus hörst, klar kannst auch du dich ändern, einfach deswegen, weil Gott es will. Da hat sich Gott ganz eindeutig festgelegt. In der Bibel steht drin, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ganz klar. Die Frage ist, ob du willst. Maria und die Brüder, die wollten damals nicht. Die wollten nicht zu Jesus hinkommen, sondern die wollten, dass Jesus mal zu ihnen rauskommt. Da schicken sie jemanden rein, der ihn rausrufen soll. Jesus ist mitten unter den Massen, der ist bei der Predigt. Da wird er unterbrochen und da sagen die, hey Jesus, sieh mal deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen, die fragen nach dir. Ja, das ist so, wie wenn man in der Sitzung ist, da kommt jemand rein und sagt, kommen Sie mal schnell ans Telefon, Sie werden dringend verlangt von Ihren Angehörigen. Jesus rührt sich nicht vom Fleck. Der bleibt hart, auch wenn die Familie sich vordrängen will. Und ich will mal hier weder Jesus noch seiner Familie irgendwelche falschen Motive unterstellen. Also Jesus bleibt ja nicht aus Angst sitzen, weil er denkt, die können ihm was tun. Sondern die Sache ist doch genau umgedreht. Die Familie hat Angst, dass irgendwelche Leute Jesus was tun könnten. Seine Familie, das wollen wir mal nicht unterschätzen, die hat ja ein edles Motiv. Die meinen es ja gut mit ihm. Die handeln ja aus Liebe und aus Fürsorge. Die sagen sich, wenn der Junge weiter so aufreizend reden in der Öffentlichkeit führt, na, dann wird er in Schwierigkeiten kommen, dann machen sie den eines Tages fertig. Vielleicht wird er verhaftet oder was. Und davor will die Familie ihn bewahren. Also die merken irgendwie, wenn Jesus in diesem Stil weitermacht, dann landet er in einer Katastrophe. Und wir wissen ja heute, dass die das ganz richtig gespürt haben. Jesus ist auf dem Wege zum Kreuz. Keine 3 Jahre nach dem Ereignis, das ich hier schildere, da haben die den, da war er so 30, 33 Jahre alt, haben die den an so ein Kreuz angenagelt, wie man so ein Stück Papier irgendwo annagelt, angenagelt und dann so lange hängen lassen, bis er da gestorben ist. Das ist natürlich mit unseren Augen gesehen eine Katastrophe, wenn einer mit 30, 33 Jahren zu so einem Ende kommt. Aber Jesus sieht das ganz anders. Der sieht das alles mit den Augen des Glaubens und mit den Augen des Gehorsams. Er muss ans Kreuz. Und alles, was Jesus tut, das dient nur diesem einen einzigen Ziel. Denn das Kreuz, das ist der entscheidende Punkt der Weltgeschichte. Da stirbt Jesus für die Sünde der Welt. Und das ist ja auch der entscheidende Punkt deiner Lebensgeschichte. Da stirbt Jesus ja auch für deine Sünde. Einer muss ja mal für deine Schuld bezahlen. Entweder zahlst du in der Hölle, in der Ewigkeit, oder Jesus für dich am Kreuz. Am Kreuz, so sagt die Bibel, hat Jesus Frieden gemacht zwischen Gott und uns. Und davon wollte die Familie ihn abhalten. Versteht ihr jetzt, warum Jesus da hart bleibt? Jedes Mal, wenn irgendjemand ihn von diesem Weg zum Kreuz abhalten wollte, egal ob es der beste Freund oder die eigene Mutter war, da blieb Jesus steinhart und er lässt sich von nichts und niemanden von diesem Weg zum Kreuz abbringen. Und deshalb antwortet er denen, die ihm melden, hey, da draußen, deine Familie ist aufgekreuzt, Mutter, Brüder und Schwestern. Denen antwortet er, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sagte, seht, das ist meine Mutter und meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das heißt also, leibliche Verwandtschaft, die zählt für Jesus überhaupt nicht. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel aus einer kirchlichen Familie kommst, heißt das noch lange nicht, dass du zu Jesus gehörst. Wenn du eine gläubige Mutter gehabt hast, die dich mal irgendwann als Kind zum Taufstein gebracht hat, heißt das noch lange nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du oder dein Vater bei Kirchen angestellt ist, heißt das noch lange nicht, dass du ein Christ bist. Ohne Glauben, ohne deinen persönlichen Glauben an Jesus, da bist du weiter gar nichts als verloren. Und Glauben, der wird ja nicht von den Vorfahren vererbt, wie man so eine alte Dose oder altes Bild oder ein paar alte Messer oder was von der Oma übernimmt, sondern der Glaube, der wird von Gott geschenkt. Und ein Geschenk, das kannst du annehmen und kannst du ablehnen. Und deswegen ist Glaube eben nicht eine Sache der Tradition und der Erbmasse, sondern der Entscheidung. Wir waren zu Hause zum Beispiel, wir waren drei Jungs. Ich habe noch einen älteren und jüngeren Bruder gehabt. So. Wir sind gleich erzogen worden. Und eines Tages ist mein älterer Bruder mit seiner gesamten Familie aus der Kirche ausgetreten. Also wir sind von der gleichen Mutter geboren. Für uns sind die gleichen Gebete gesprochen worden. Wir haben den gleichen sozialen und religiösen Hintergrund. Wir haben die gleiche religiöse Erziehung erhalten. Mein Bruder hat sogar mal eine Zeit lang Theologie studiert. Und eines Tages hat er sich abgewandt. Also uns beide trennen Welten. Der schreibt Bücher, Bestseller gegen Jesus und die Kirche. Und ich ziehe durchs Land und rufe Menschen zu Jesus und lade sie in die Kirche ein. Uns beide trennen Welten. Aber in einem Punkt, da haben wir beide eine Entscheidung gefällt. Nämlich in der Beziehung zu Jesus. Er gegen ihn und ich für ihn. Jedenfalls hat mein Bruder den Glauben genauso wenig wie ich einfach so von den Eltern von Vorfahren übernehmen können. Sondern jeder von uns beiden hat irgendwann im Leben eine Entscheidung fällen müssen. Und das musst du auch. Also so ein Erbmassenchristentum ohne eine Entscheidung, das hat Jesus nicht gewollt und das funktioniert auch nicht. Zu welcher bürgerlichen Familie du gehörst, das kannst du nicht entscheiden. In irgendeine Familie wirst du reingeboren und da gehörst du eben dazu, ob du willst oder nicht. Also zur Familie von Jesus gehörst du nur, wenn du willst. Und deshalb sprechen wir hier an diesen Abenden in allererster Linie deinen Willen an. Manche Leute denken, man muss, wenn man Christ wird, irgendwelche besonderen religiösen Gefühle kriegen und die Augen verdrehen und wie so ein Maikäfer auf dem Rücken vorne auf dem Alterplatz rumeiern und so. Kein Wort steht davon in der Bibel. Du sollst nicht deine Augen verdrehen mit irgendwelchen religiösen Gefühlen. Die Bibel sagt, du sollst dich rumdrehen. Das ist eine ganz nüchterne Angelegenheit. Bekehrung, Entscheidung ist eine ganz nüchterne Willensangelegenheit, dass ein Mensch sagt, ich will so wie bisher nicht mehr leben und ich will jetzt mit Jesus leben. Darum geht's. Ich sage nochmal, zu welcher bürgerlichen Familie du gehörst, das kannst du nicht entscheiden. Aber ob du zur Familie der Kinder Gottes gehören willst, danach wirst du gefragt. Jesus fragt hier, indem er sich in der Runde umsieht und sagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und heute Abend sieht sich Jesus hier in diesem großen Raum um und stellt genau die gleiche Frage. Wer gehört zu mir? Wer will zu meiner Familie gehören? Wer sind meine wahren Verwandten? Jesus sucht neue Mitglieder für seine Familie. Und das Erkennungszeichen, wer dazu gehört, das nennt er ja auch ganz deutlich. Er sagt ja, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich kenne euch ja nicht, aber ich nehme mal an, dass die meisten, die hier sind, Menschen sind, die Gottes Willen tun oder zumindest es tun wollen. Okay, was ist der Wille Gottes? Das habe ich vorhin schon gesagt. Der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden. Ich bitte euch, liebe Geschwister von der frommen Kante, wenn ihr morgen in eurer Firma seid oder an der Tankstelle oder irgendwo, was weiß ich, mit anderen Menschen, ladet Menschen, die noch nichts von Jesus wissen, ein. Wir haben immer noch ein paar Plätze hier vorne frei. Es ist bei euch wie bei uns zu Hause. Die erste Reihe ist frei. Ich fühle mich wirklich wohl bei euch, muss ich mal sagen. Ihr braucht doch gar nicht den Leuten, die ihr ansprechen, irgendeine großartige Predigt halten. Da sind drei Verrückte aus der Ostzone, die glauben an Jesus, das müsst ihr euch mal anhören. So, na, ladet die mal ein, dann kommen die schon. Es sind aber sicher auch welche hier, die noch nicht dazugehören. Sogenannte Außenstehende, für die machen wir ja die Woche, um die geht's ja. Und euch bitte ich, näher zu treten und den einen entscheidenden Schritt zu Jesus zu tun. Denn Gottes Willen tun heißt ja zunächst mal kommen, wenn Jesus einlädt. Und er lädt dich ja ein. Und er braucht dich. Und du brauchst nur zu sagen, ja, Jesus, ich will zu deiner Familie dazugehören. Und wenn du das mit ehrlichem Herzen sagst, dann gehörst du dazu. Sowas kannst du lautlos sagen, in deinem Herzen. Du kannst es laut sagen, mit deiner Stimme nachher, wenn wir zusammen hier beten. Das erkläre ich alles noch, wie wir das machen können. Ich möchte dir nur eins von vornherein sagen. Wenn du dich Jesus anschließen willst, dann musst du eins wissen. Es kann dir dann genau das Gleiche passieren, was Jesus selber passiert ist. Nämlich, dass sie dich für verrückt erklären. Oder dass du dich mit deiner Familie verkrachst. Wenn ein Hindu in Indien Christ wird, dann wird er von seiner Familie ausgeschlossen. Der wird offiziell enterbt. Der existiert nicht mehr. Der ist sozial und überhaupt entrechtet. Und hunderttausende Hindus haben diesen Preis gezahlt, um in den Himmel kommen zu können. Wenn ein Moslem Christ wird, da muss er ja damit rechnen, dass das passiert, was der Koran vorschreibt, nämlich wenn jemand die Religion wechselt, dass er getötet wird. Und das ist ja der Preis, den viele Moslems auch bisher gezahlt haben. Im Moment, da geht eine Christenverfolgung über unsere Erde, wie es sie noch nie gegeben hat, in 2000 Jahren Kirchengeschichte, in den kommunistisch und in den islamisch regierten Ländern. Jedes Jahr sterben 150.000 Christen, nur deshalb, weil sie Christen sind. Die werden gefoltert, in ihren Häusern lebendig verbrannt, in ihren Autos, mit Kindern, mit der Gemeinde, mit Frau und Kind und allem drum und dran. Wenn ich dich hier zu Jesus einlade, das ist kein angenehmer Spaziergang, das will ich dir von vornherein sagen. Wir leben in einem Land der Demokratie. Hier wird keiner an die Wand gestellt, wenn er sich zu Jesus bekennt und bekehrt. Getötet wird hier keiner. Aber ich sage dir, irgendeinen Preis muss jeder zahlen. Vielleicht, wenn du dich bekehrst, sagen dann deine Familienangehörigen zu dir, bist du verrückt geworden? Willst du jetzt deine Zeit in irgendeinem frommen Club verbringen? Sieh lieber zu, dass du Geld machst und im Leben vorwärts kommst und so. Gerade Eltern sagen das oft zu jungen Leuten. Das ist ja in vielen Fällen sogar gut gemeint. Das ist ja oft die reine Fürsorge der Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen. Was ist denn das Beste für uns? Also ich bin in der Nazizeit aufgewachsen. Und da hieß es, das Beste ist, du hältst den Mund, zieh das Braunhemd an und schweige, reih dich ein in die Masse und schrei mit, denn die Zukunft gehört dem Nationalsozialismus. Na, die Zukunft, die war nach 12 Jahren zu Ende. Deutschland zerstört, Millionen Menschen getötet. Und dann nach ein paar Jahren, da ging bei uns drüben in der DDR das ganze Theater von vorne los. Bloß, dass das Hemd nicht mehr braun war, sondern das war auf einmal blau, das Hemd der Staatsjugend. Und da hieß es halt, den Mund reih dich ein in die FDJ und schweige, marschiere mit, die Zukunft gehört dem Sozialismus. So, diese Zukunft, die war nach 40 Jahren auch vorbei. Und der Sozialismus, der Kommunismus hat über 100 Millionen Tote hinterlassen. Das war die Bilanz. Freunde, was war denn nun eigentlich das Beste für uns? Also wenn wir eins gelernt haben, aus dieser Zeit, wo die DDR und die Sowjetunion und das ganze kommunistische Reich zusammengefallen ist wie so eine Seifenblase. Freunde, wenn wir eins gelernt haben, ist es doch dies, es hat doch keinen Sinn, dass man sein Leben einer Ideologie anvertraut, einer Partei oder irgendwelchen Menschen, die ja alle eines Tages von der Erdoberfläche wieder verschwinden. Das hat doch gar keinen Zweck. Wenn du dein Leben auf eine feste Grundlage stellen willst, dann stell es auf Jesus, der die Zeiten überdauert und der dir ein festes Fundament gibt, auf dem du mit deinem Leben auch alle Stürme überstehen kannst. Also das Beste für uns, das ist wirklich, wenn wir unser Leben in die Hände von Jesus legen. Und wenn ich dich auch nicht kenne, kann ich mit gutem Gewissen auch zu dir sagen, das Beste für dich ist, wenn du dein Leben in die Hände Gottes legst. Der hat dich doch gemacht. Und der kennt dich doch. Und der hat doch Gutes mit dir vor. Der hat doch einen Plan für dein Leben. Und das ist doch schon logisch, dass es nur gelingen kann, das Leben, wenn ich mich an den Plan Gottes halte und mit ihm zusammenlebe. Das Beste für dich ist, wenn du Jesus dein Leben anvertraust. Und wenn sich Eltern oder andere Leute zwischen Jesus und dich stellen, dann stehst du eben vor der Entscheidung. Gehe ich mit Jesus oder bleibe ich bei den anderen? Ich habe viele junge Menschen kennengelernt. Und nicht nur in der DDR, sondern auch hier im sogenannten Freien Westen, denen die Eltern ihr Leben zur Hölle gemacht haben, weil sie mit Jesus leben wollten. Ich habe welche erlebt, da haben die Eltern denen die Bibel weggenommen, in den Ofen geschmissen. Die wurden eingeschlossen, wenn wir in die Stadt kamen, dass sie nicht in die Jugendstunde gehen konnten. Und lauter solches Zeug. Viele junge Menschen, auch in unserem Land, die haben, um in den Himmel kommen zu können, die Hölle auf Erden erleben müssen. Und das hat Jesus alles vorausgesagt. Und deswegen sage ich es euch gleich am ersten Abend auch voraus. Ich lese euch mal vor, was Jesus gesagt hat. Matthäus 10. Denkt doch nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das heißt den Streit, die Auseinandersetzung. Ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter gegen die Mutter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Familienangehörigen sein. Wem Vater oder Mutter wichtiger ist als ich, der ist meiner nicht wert. Und wem Sohn oder Tochter wichtiger ist als ich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also ich will das jetzt noch mal ganz klar sagen. Jesus hat nichts gegen die Familie. Die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Die hat er ja geschaffen. Und wenn diese Zelle krank ist, dann geht die ganze Gesellschaft aus dem Leim. Das erleben wir ja zurzeit gerade. Früher war die Familie mal wie so eine Tankstelle. Jetzt ist sie bei vielen weiter nichts wie eine Garage. Bei vielen durch Ehebruch und Ehescheidung nur noch eine Ruine. Ich habe jetzt mal eine Statistik in die Hände bekommen. Ich glaube, im Spiegel hat das gestanden. Da steht Folgendes drin. In Amerika leben nur noch 51% aller Kinder mit beiden Eltern zusammen. In Deutschland ist jede vierte Familie ohne Vater. 63% aller jugendlichen Selbstmörder stammen aus vaterlosen Familien. 71% aller schwangeren Teenager kommen aus vaterlosen Familien. 70% aller jugendlichen Häftlinge und 71% aller Schulabbrecher kommen aus zerbrochenen Familien. Leute, das ist doch ein Alarmsignal, was heute mit unseren Familien passiert. Und wir Christen, wir haben allen Grund, dass wir unser Familienleben nach dem Willen Gottes gestalten. Die Familie ist einer der höchsten Werte, den Gott uns gegeben hat. Aber wenn die Familie zum Fetisch wird, zur Fessel, die dich festhält und die dich daran hindert, mit Jesus zu gehen, dann hat Jesus die Vorfahrt. Und du hast nur die Möglichkeit, dich gegen deine Familie zu entscheiden. Also ich sage das jetzt nochmal ganz deutlich. Du musst, wenn du Christ wirst, deine Familie nicht verlassen. Du musst aber damit rechnen, dass deine Familie oder dein Freundeskreis, deine Clique oder deine, mit denen du so umgehst, dass die zu dir sagen, wenn du jetzt auf eine fromme Tour machst, ist es zwischen uns aus. Und dann bleibt dir eben nur die Entscheidung. Jesus oder die anderen. Also, ich sage das nicht mit leichtem Herzen. Und ich sage das auch nicht leichtfertig. Mich hat mal eine Mutter empört nach so einem Abend gefragt, die hat gesagt, wie können Sie denn das wagen, dass Sie junge Leute zu Jesus einladen, wenn Sie vorher schon genau wissen, zu welchen Schwierigkeiten das führen kann? Ich habe damals die Verantwortung total abgelehnt. Und die lehne ich auch heute Abend ab. Wenn Streit in der Familie die Folge deiner Bekehrung ist, dann hat das Jesus zu verantworten und nicht ich. Ich habe weiter gar nichts als sein Zeuge zu tun, als das weiterzusagen, was Jesus gesagt hat. Und der hat gesagt, kommt her alle zu mir. Alle. Egal, ob da einer atheistisch erzogen worden ist oder nicht oder wie oder was. Alle. Und jetzt bleibt zum Schluss die Frage, na gut, wenn ich das mache, wenn ich mich Jesus anschließe, was habe ich denn eigentlich davon? Mache ich da bloß miese? Nur die Frage ist ja berechtigt. Und genau diese Frage haben die Jünger, die Freunde von Jesus mal gestellt. Und haben gesagt, Jesus, wir haben alles verlassen und da sind wir dir nachgefolgt. Was haben wir jetzt eigentlich davon? Und jetzt lese ich euch vor, was Jesus geantwortet hat. Der hat gesagt, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Freunde, es geht hier um das ewige Leben. Also weniger wollte ich euch nicht anbieten und mehr kann ich euch nicht anbieten. Und wenn jetzt welche unter euch sind, die sagen, okay, genau das möchte ich. Ich habe es noch nicht genau begriffen, was es ist, aber ich möchte ewiges Leben. Frieden mit Gott, Vergebung meiner Schuld, das möchte ich gerne haben. Dann will ich denen, die so fragen, will ich jetzt erklären, wie ihr es machen könnt. Wie kriegt man ewiges Leben? Wie kriegt man Kontakt mit Jesus? Wie geht denn das überhaupt? Wie wird man denn Christ? Ich muss mal ein bisschen ausholen. Wenn ich früher mit Wolfram unterwegs gewesen bin, in der DDR-Zeit, da wollte ich ja oft zu Hause anrufen, mal hören, wie es so zu Hause geht. Ob Westpäckel angekommen sind und solche wichtigen Dinge wollte ich erfahren. Das Problem war nur, das Handy war noch nicht erfunden und in der DDR, da haben die meisten gar kein Telefon gehabt. Und da musste ich oft in ein öffentliches Postamt gehen, um zu Hause anzurufen. Komme ich mal in so ein Postamt rein, war auch so eine Türe, da war so ein Telefonzeichen drüber. Ich mache die Tür auf, stockfinster. Wie so ein schwarz lackierter Sarg bei Mondfinsternis. Ich sage zu dem Fräulein am Schalter, können Sie mal Licht machen, ich möchte telefonieren. Da sagt die, ne, gehen Sie da erst mal rein, dann werden Sie es schon sehen. Ich sage, ja, es ist ja stockfinster. Gehen Sie doch mal rein, sagt die. Was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, was das Fräulein von der Post mir geraten hat. Ich bin reingegangen. Und in dem Moment, wo ich in die Zelle reintrat, da hatten die den Schalter vom Licht darunter angebracht, indem ich reintrat, ging ums Licht an. So ist das, wenn du Christ wirst. So ist das, wenn du dich auf den Standpunkt von Jesus stellst. Da gehen Lichter an. Da kriegst du nämlich den Heiligen Geist, der dir die Augen öffnet. Dass du klar siehst über die Welt, über dich, dein Verhältnis zu Gott, zu dir, zu deinen Mitmenschen. Weißt du, wir können hinterher miteinander reden, dazu sind wir da. Ihr könnt mit uns oder Mitarbeitern stundenlang diskutieren, können wir gerne machen. Ich sage dir nur, durch stundenlange Diskussionen, also wir fürchten uns nicht davor, aber dadurch kommst du nicht zu Jesus. Sondern wenn du zu Jesus kommen willst, musst du einen Entscheidungsschritt tun, du musst etwas riskieren. Ich habe das riskiert, da reinzugehen, obwohl ich nicht wusste, wie das in der Kiste aussieht. Ich habe eben das gemacht, was mir das Fräulein von der Post gesagt hat. Und es hätte gar keinen Zweck gehabt, wenn ich mit der diskutiert hätte. Die konnte mir von ihrem Standpunkt aus, wo die da hinter der Glasscheibe saß, an ihrem Schalter, die konnte mir gar nichts beweisen, dass da das Licht angeht. Und ich kann von meinem Standpunkt aus, von hier oben aus, dir auch nichts beweisen, dass das stimmt, was ich gesagt habe. Nämlich, dass dann ein neues Leben losgeht, wo du ein gutes Gewissen hast und Frieden mit Gott hast, wenn du dich Jesus anschließt. Beweisen kann ich dir gar nichts. Aber wenn du erfahren willst, ob es wirklich wahr ist, ob es stimmt, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die Jesus nennt. Der sagt, ihr müsst es ausprobieren. Dann werdet ihr sehen, dass ich euch nicht belogen habe. Und jetzt machen wir es mal ganz konkret und praktisch. Wenn du mit Jesus Kontakt haben willst, da ist der entscheidende Punkt der, das musst du ihm sagen. Das heißt, du kannst dort, wo du jetzt sitzt, in deinem Herzen mit Jesus reden. Brauchen deine Nachbarn gar nicht zu merken. Aber Jesus merkt das, weil er ja in dein Herz reingucken kann. Du kannst außerhalb dieser Halle mit Jesus reden. Gehst vielleicht mal still nach Hause heute Abend und kannst auf dem Heimweg im Bus, im Auto oder in deinem Zimmer mit Jesus reden. Ist alles möglich. Kann auch ohne Zeugen sein. Ich sage dir nur, wenn du dein Leben Jesus gibst ohne Zeugen, dann sag's anderen Christen und schließ dich anderen Christen an. Weil mit Solo-Christentum, da kommst du nicht weit. Ja, dann bieten wir dir noch eine Möglichkeit. Also wir haben auch hinterher Zeit, miteinander zu reden und wenn du willst, mit dir zu beten. Und wir bieten dir noch eine Möglichkeit an, nämlich du kannst, wenn du willst, jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen. Guck mal, wir haben hier vorne so ein Kreuz hingestellt. Das ist ja, aus Holz, Ding aus Holz. Das ist ein Symbol, ist das, ein Zeichen. Und dieses Zeichen bedeutet, wir Christen, die wir euch hier eingeladen haben, wir Christen, wir glauben, Jesus ist jetzt hier. Das wollen wir euch mit der Zeichensprache sagen. Und jetzt kannst du genauso in der Zeichensprache reagieren. Bei dem nächsten Lied, was die beiden spielen, die kommen jetzt hoch. Bei dem nächsten Lied kannst du während des Liedes hier vorkommen, zu diesem Kreuz. Das heißt, du stehst auf, du verlässt sozusagen dein altes Leben, das lässt du hinter dir und du gehst ein paar Schritte hier vor und du bleibst da unten stehen. Und da unten stelle ich mich dann auch hin und warte da unten auf dich. Und mit diesen paar Schritten drückst du ja äußerlich das aus, was innerlich in dir vor sich geht. Dass du sagst, ich mache jetzt mal Schluss mit meinem bisherigen Leben, das will ich nicht mehr. Und jetzt soll der hier der Zielpunkt meines Lebens sein. Von dem lasse ich jetzt alles bestimmen. So, und wenn du dann hier vorne stehst, da will ich dir helfen. Ich bleibe aus einem einzigen Grund jetzt hier vorne stehen. Also ich stelle mich da unten hin. Nämlich, um dir zu helfen. Denn wenn du hier stehst mit dem Gesicht zum Kreuz, da werden wir Jesus anreden. Beten, nennen wir Christen das. Und da spreche ich euch ein Gebet vor, das sind ein paar ganz kurze Sätze. Und die sprichst du laut nach. Und das ist der erste entscheidende Schritt zu Jesus. Da kommt gleich der nächste Schritt, da kommen Mitarbeiter, wir haben das so miteinander besprochen. Du wirst nicht alleine hier stehen müssen. Da kommen Mitarbeiter, die stellen sich zu dir. Das ist ja dann die neue Familie, in die du reinkommst. Und die wollen dir helfen, dass aus dem ersten Schritt ein Weg mit Jesus wird. Aber jeder Weg geht mit einem ersten Schritt los. Und den kannst du jetzt tun, während des Liedes, was die beiden spielen. Und das ist lang genug, dass auch jeder von ganz da hinten hier vorkommen kann. Und wenn du willst, kannst du jetzt kommen.